Herzlich willkommen zum Start der zweiten Staffel von Anime Hodo. Für den Staffelauftakt haben wir uns einen super besonderen Gast angelächelt, und zwar den Content Creator Ruffy. Wir werden über seinen persönlichen Werdegang reden, warum er Content Creator geworden ist, was so den Reiz von seinen in Minuten Zusammenfassungen ausmacht und seinen Face Reveal. Also wirklich eine Menge verschiedener Themen. So, und jetzt auch genug mit dieser Einführung. Leute, ich bin fertig mit der Welt. Seit ein paar Tagen bin ich wirklich so schlapp. Vielleicht liegt es echt an dieser Booster-Impfung, weil ich wurde geboostert. Kevin, du meintest ja auch, dass du geboostert worden bist, ne? Bist du genauso schlapp wie ich?
Erstmal hi an alle, willkommen zur zweiten Staffel. Und ich hatte auch letzten Mittwoch meine Booster-Impfung. Ich habe es eigentlich ganz gut vertragen, bis auf ein bisschen Kopfschmerzen und Müdigkeit und Schmerz an einer Stelle, das Übliche halt. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also es ist so ein bisschen, dass das Jahr fängt so ein bisschen sperrig an, und ich merke es vor allem nach 2 Jahren Homeoffice, merke ich es auch im Rücken so langsam. Also es ist schon so ein bisschen, diese Schlappheit kann ich nachvollziehen.
Du bist auch ein bisschen älter, aber, ne?
Mit dem Rücken. Ich bin knackige 31. Was soll das? Aber ich freue mich trotzdem super, super krass hier zu sein. Hätten wir nicht zwischendurch noch unsere mega geile Weihnachts-Special-Folge gemacht, die ich euch nur wärmstens empfehlen kann, dann hätte ich auch richtig Schiss gehabt heute, dass ich schon ein bisschen eingerostet bin. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, dass Ruffy hier ist, und übergebe dann mal das Zepter an dieser Stelle. Hallöchen.
Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu diesem Podcast. Ich bin am Start. Wir werden leider viel über mich heute reden. Das wird wahrscheinlich ein bisschen langweilig werden. Aber mal gucken. Vielleicht kann ich noch das eine oder andere erzählen.
Warum langweilig? Warum langweilig? Ich denke, das wird richtig spannend.
Meinst du, das wird richtig spannend?
Ja, okay, ich glaube, du haust ein paar richtig gute Dinge raus.
Okay. Das ist wieder ein Euro fürs Phrasenschwein. Du haust heute richtig gute Dinge raus. Kein Druck, no pressure.
No pressure. Ey, hier ist einfach Wohlfühlzone. Hier kann jeder sagen, was er möchte. Aber wenn's schwierig wird, dann muss man auch mit einem Kommentar rechnen von mir.
Ja, ich finde JoJo schon overrated, also schon eine schlechte Serie. Ich kann ja alles sagen, ne? Also.
Justin definiert die Wohlfühlzone hier so krass, dass die Gäste sich auch immer wundern, warum er oberkörperfrei hier teilnimmt. Ja, aber
ey, immer diese. Okay, Leute, also wir werden von mir oberkörperfrei in NFT machen, könnt ihr kaufen. Das würde ich sagen. Okay. Findet ihr das gut?
Startpreis 55.000.
Ja, wieso 1.000? Ich würde sagen 55 Yen. Ethereum.
Oh mein Gott. Ja. Nee, Ruffy, ja. bevor wir hier im Shit-Talk versinken, du weißt, was jetzt auf dich zukommt. Die allererste Frage: Was verbindet dich mit Japan?
Kranke Menschen. Zuallererst kranke Menschen. Na, Japan ist very, very special. Ich war leider noch nicht da. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch irgendwie hinbekommen werde, da mal einen Besuch abzustatten. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass Japan ein bisschen anders, ein bisschen verrückter ist, aber. Für mich war Japan immer schon sehr krass verbunden mit den ganzen Stories, mit dem Spirituellen, was man auch sehr, sehr oft hat, wenn man jetzt in diesen Anime-Manga-Branche reinschaut. Aber ja, gerade auch, weil ich schon lange Animes verfolge, weil ich damit viel auf meinem Kanal mache, ist es halt so das Storytelling, was ich von den Japanern sehr, sehr, sehr speziell finde. Ich wünschte, ich könnte noch ein bisschen über das Land an sich reden, aber wie gesagt, leider noch nicht die Opportunity gehabt, da hinzucruisen, aber ja, das ist immer das, was mir so zuerst einfällt, wie die so solche Sachen angeht.
Ist ja jetzt auch nicht günstig, da einfach mal hinzufliegen, ne? Also der Flug ist teuer, und dann dort halt im Hotel zu übernachten ist auch relativ teuer. Da muss man auch erstmal die Zeit finden, weil wenn man in Japan ist zum ersten Mal, dann möchte man da halt auch schon ein paar Wochen halt verbringen, damit man wirklich alles in Japan so richtig einsaugen kann, weil nur so eine Woche reicht nicht, meiner Meinung nach, auf gar keinen Fall.
Sowieso. Eine Woche ist bei mir sowieso mal beim Urlaub so eingewöhnt, und zweite Woche bist du ein bisschen drin, da kannst du viel mehr erleben und so. Ja, 2 Wochen. Ich will schon öfter nach Japan in den nächsten Jahren. Also ich glaube, ist ja auch kein Geheimnis, wir sind alle in einer ähnlichen Situation, dass man die letzte Zeit nicht so gut verreisen konnte, und da hat man ja viel irgendwie sausen lassen. Das will ich dieses Jahr hoffentlich ein bisschen nachholen.
Bist du dann eher so der Typ, der dann im Urlaub einen Fuß vor die Tür setzt und so ins Blaue stürzt, oder planst du den Urlaub genau durch?
Meistens suche ich mir irgendeinen Dude, der das für mich plant. Ich bin der dabei ist, und der andere plant das. Ich mache alles, aber ich will nichts planen. Aber ja, wäre schon gut, wenn man so ein bisschen weiß, was Sache ist.
Dann wären wir auf jeden Fall ein gutes Duo, weil ich plane sehr gerne.
Nie, ey, wirklich. Ich gehe in den Urlaub rein und gucke, was passiert. Ich habe da immer die Dudes, die da irgendwas machen für mich. Ja, da bin ich ganz schlecht drin, wirklich. Da bin ich ganz schlecht drin im Plan.
Aber du hast ja gerade schon angesprochen, dass du natürlich auch den Bezug zu Anime selbst hast, allein schon durch deinen Channel. Aber wie hat das Ganze denn bei dir angefangen? Also, was ist denn so deine Anime- und Manga-Journey?
Bukito TV, beste. Ja, also klar, man kennt es halt von Kindertagen mit einem großen Bruder ein bisschen was geguckt. War ich noch ein bisschen jünger, hat man Dragon Ball geschaut. Dragon Ball war ganz cool. Leute hauen sich auf die Fresse. Ich meine, das ist, das finde jeder nice. Dann irgendwann auch Naruto und die ganzen Titel, die da gelaufen sind. Ich glaube, dann habe ich auch so eine Phase durchgemacht, wo sehr viele relaten können. Viel Animes geschaut damals in der Kindheit, dann wurde man irgendwann ein bisschen älter, so 13, 14, hat man den Bezug so ein bisschen verloren, andere Sachen waren wichtiger oder interessanter und dann irgendwann ist man irgendwie wieder auf YouTube bei den guten alten Tagen, wo noch Part 1, Part 2, Part 3 von Anime-Folgen online waren, wieder drauf gestoßen und so, hey, ich kenne das doch von damals, ganz cool, schaust du den einen Titel, dann schaust du halt so wieder Naruto weiter, denkst du, wow, das ist echt geil gewesen und dann hast du angefangen, dass ich einen Titel nach dem nächsten geschaut habe, dann kommt halt diese Phase, wo du jeden Müll schaust, die ist einfach egal, du guckst eine Sache nach der nächsten. Wir haben alle unsere Sünden, lass uns nicht darüber sprechen. Aber ja, da habe ich halt sehr, sehr viel geschaut. Und dann, was war das? Mit 18? Ja, mit 18 ging das dann los, dass ich dann das in Richtung YouTube gemacht hatte. Und da hatte ich schon.
Weißt du noch, was dein Comeback-Anime war?
Ja, weiß ich. Das ist ein sehr, 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 sehr großer, wichtiger Titel für mich. Total random, weil, wie gesagt, ich war eher so Shonen-mäßig unterwegs, weil war halt Pokito-Zeit. Ich hatte, also ich mochte Naruto, Dragon Ball ganz gerne und One Piece auch schon, aber damals noch nicht so sehr. Und dann habe ich halt, ich weiß nicht wie, total random, aber auf YouTube irgendwo Tengen Toppa Gurren Lagann, Part 1, Part 2, Part 3 gefunden. Habe das geschaut, warum auch immer, fand das so krass, dass ich dann halt wieder geschaut habe, was bei Naruto abgeht. Und dann, ich habe Gurren Lagann, ich weiß nicht, ob ihr damit relaten könnt, aber damals war es so, ich schaue eine Serie, ich lasse es ein bisschen sacken, am nächsten Tag, ich fange bei Folge 1 wieder an und guck's nochmal. Das war bei mir immer der Fall.
Das ist jetzt auch so ein bisschen das Phänomen, was du heute hast. Wenn du so diese Weekly-Anime hast und dann gehst du in die Reddit-Communities rein und so, du hast immer diesen Rewatch, damit man noch mal sacken lassen kann und noch mal so die Highlights und die Memes rausarbeiten kann. Heute geht es ja nur noch um Memes.
Ich finde es halt echt spannend, dass wirklich, also fast jede Person, mit der ich gesprochen habe, die halt mit RTL 2-Animes aufgewachsen sind, dass die halt einen Zeitpunkt haben, wo die dann halt Animes den Rücken kehren und dann kommen die nach ein paar Jahren wieder zurück. Das ist wirklich interessant. Das war ja bei Kevin genauso, war auch bei mir so und war, glaube ich, auch bei einigen unserer Gästen halt so.
Was war bei euch denn der Comeback-Anime?
Bei mir war,
Bei mir war es Elfenlied.
Ich glaube, haben auch sehr viele Elfenlied als Comeback-Anime. Ich weiß nicht warum, aber safe richtig viele.
Ich weiß es echt nicht. Also ich kann das nicht sagen, was bei mir der Comeback-Anime war. Also gar keine Ahnung. Shit.
Aber du kannst ja mal kurz überlegen, weil ich habe noch was dazu passt. Ich kann mich nämlich sehr, sehr gut mit deiner Story identifizieren. Und bei mir war es tatsächlich auch so, Dragon Ball war halt zur Pokito-Zeit das Nonplusultra, vor allem als dann Dragon Ball Z angefangen hat. Und bei mir war es halt so, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Wir hatten diesen einen Freund mit dem Riesenhaus und dem Swimmingpool. Und natürlich haben wir die ganze Zeit versucht, Dragon Ball Z-Fights nachzustellen und uns in den Swimmingpool zu werfen, durchs Haus zu werfen. Also es ging nur noch um Dragon Ball Z. Non plus Ultra die ganze Zeit. Wir haben Backpapier genommen, haben aus den aus diesen RTL 2 Magazinen, wie hieß das denn?
Mega Hero?
Kids Zone? Mega Hero, genau. Und dann haben wir da mit dem Backpapier die Figuren abgepaust, damit wir sie danach auf ein Blatt Papier übertragen können, damit wir, und jeder hatte so seinen Ordner mit gezeichneten Dragon Ball Bildern. War eine crazy Zeit. Und dann kam halt auch so mit 13, 14, dann war auf das einmal das Interesse weg, was aber auch an Dragon Ball GT lag. Das war so der Moment, wo ich dachte, irgendwas ist hier anders, irgendwas stimmt nicht.
Aber hast du dich nicht gefreut, als Dragon Ball GT rauskam?
Bei uns war das auch mehr Hype, als wir noch Kinder waren, aber es war richtig Hype, als es rauskam.
Also ich weiß noch, dass ich wusste, es gab, ey, Dragon Ball AF, davon hat man gehört. Man hat von Dragon Ball GT gehört und Dragon Ball AF. Und dann war man so, wow, GT und After Future AF, was ist das denn? Und warum gibt es das nicht hier in Deutschland? Und dann kam GT und ich war so richtig geil, endlich. Endlich. Und das will ich auch noch sagen, ich war so richtig froh, dass ich in Deutschland geboren bin, weil ich wusste, dass Dragon Ball und Dragon Ball GT in Japan viel früher lief. Und ich hätte das gar nicht richtig sehen können und richtig verarbeiten können. Deswegen war ich froh, dass das so spät dann quasi nach Deutschland kam und ich ein gewisses Alter hatte. Das weiß ich noch.
Ey, bei mir war es nämlich genau umgekehrt. Ich komme immer noch nicht zu meiner Frage, die ich eigentlich an Raffi stellen wollte.
Und
du kommst dazu. Und zwar gab es zwischen all den Magazinen gab es so ein ganz stranges Magazin, das hieß irgendwie Poyos irgendwas. Und das hat immer so 5,90 Euro gekostet. Und das war so schlecht gefaked, immer mit so selbstgezeichneten Covern. Aber der hat halt immer den ganzen Scheiß aus Japan berichtet. Der hat die Pokémon-Karten aus Japan schon gezeigt, bevor sie bei uns rauskamen. Und der hat halt auch schon, während Dragon Ball Z noch bei uns lief, hat er schon über GT berichtet. Und deswegen wusste ich, was kommt. Und dann hat das aber noch so lange in Deutschland gedauert, dass bei mir einfach die Luft raus war. Anyway, was ich fragen wollte.
Wow, was für ein Anyways. Vorlauf. Ne? Jetzt bin ich auf die Frage gespannt.
War es denn bei dir auch so, dass du das so richtig mit deinem Freundeskreis, du hast ja gesagt, du hast es mit deinem Bruder geguckt, konntest du es auch so richtig mit deinem Freundeskreis zelebrieren? Bist du ein Dorf oder eher ein Stadtkind gewesen?
Ja, eher Dorf. Aber ja, na klar, wo man halt noch in diesem Alter war, da war also wir haben alle Dragon Ball geschaut und auch Dragon Ball die Spiele gerne gezockt. Budokai Tenkaichi 2 und so haben wir sehr, sehr gerne gezockt. Aber ich würde sagen, meine Generation, wenn man das mal so ausdrücken möchte, war eher schon so in diesem Naruto-Ding drin. Weil man war 12, Naruto war 12 oder man war ein bisschen jünger. Es hat halt mehr gepasst. Da haben wir auch mehr, so was du jetzt für Dragon Ball Stories hattest. Haben wir natürlich wahrscheinlich auch, aber ich kann mich mehr erinnern, dass wir so Naruto nachgespielt haben mit Rasengan und Chidori und so einem Müll. Sowas haben wir eher gemacht. Und ich weiß noch ganz genau, wo wir die Folge geschaut haben mit Rock Lee gegen Gaara mit den inneren Toren. Ja. Das war so das Äquivalent für uns, was Kaioken von Son Goku war, als man das so live miterlebt hatte. Also eher mit Naruto. Bei mir war es auch so, ich kann mich gar nicht so daran erinnern, dass wir so eine Zeit hatten, wo wir auf GT gewartet hatten. Ich weiß nur, dass irgendwann kam und wir das alle geschaut hatten. Aber Shippuden war richtiger Mythos für mich, so als die älteren Jungs so erzählt haben, ey, es geht weiter, da kommt so Naruto Shippuden. Und da war ich so, hä, was für Naruto Shippuden? Damals gab es nicht so YouTube wie heute. Da musste ich auf mein Video gehen, Naruto Shippuden eingeben. Und das Erste, was da kam, war die Folge ganz am Anfang von Naruto Shippuden, wo Itachi Naruto unter den Genio zusetzt und dann, dass er halt sieht, dass, ich glaube, Sakura aus seinem Bauch rauskommt, Gaara an seiner Hand ist und die Hälfte von seinem Gesicht Sasuke ist. Also so eine super gruselige Szene. Und da war ich auch schon ein bisschen, verstört. Und die Tobi-Theorien waren anders wild damals. Das war komplett krass. Wie gesagt, das war dann halt irgendwann so ein Cut und dann waren andere Sachen wichtiger und Anime war so ein bisschen out, weiß ich nicht, irgendwie so.
Aber ich habe Naruto parallel zu meinem Abi den Manga gelesen und ich war halt auch voll in diesen Tobi-Theorien drin, also ich weiß jetzt nicht.
Das war so geil.
Das war das Übelste überhaupt. Jede Woche kam da irgendein neuer Scheiß und irgendwie wusste aber trotzdem jeder, wer es ist. Wir sagen es jetzt
aber
mal.
Aber irgendwie nicht, weil es war zu offensichtlich. Ja. Es war so offensichtlich, dass man dachte, kann nicht sein. Es ist zu offensichtlich.
Das ist so wirklich so dieses Hidden in Plain Sight halt. Ja, ne? Also,
das ist lustig, weil Boruto das gleich wieder gepult hat. Weil es war wieder, es kann nicht sein. Gut, es war auch nicht so, wie man gedacht hat, aber es war trotzdem so ein bisschen in die Richtung. Ja, schonen Fans, wir kaufen einfach alles mal ab und denken, alles ist immer anders. Yeah.
So, Justin, das waren jetzt gute 7 Minuten. Hast du überlegt, was ist dein Comeback-Anime?
Nee, keine Ahnung. Weiß nicht, das ist wirklich bei mir einfach so ein Wirrwarr. Sorry. Okay. Also alles, weiß nicht, ich will auch keine Lügen verbreiten, ne?
Oh, Edelmann.
Keine Lügen verbreiten.
Hier wird nicht gelogen, deswegen.
Dann stell zumindest die nächste Frage.
Nee, also bevor wir dann mit deinem Content-Creator-Ich fortfahren, was ist denn eigentlich so dein persönlicher Werdegang? Wie bist du eigentlich zu diesem Content-Creator geworden?
So YouTube wollte ich schon länger machen, habe ich jedenfalls noch so im Kopf, dass ich, wo ich so 14 war oder ungefähr in dem Alter das schon machen wollte, wo das ja auch alles angefangen hatte mit YouTube.
Wie kommt's?
Einfach durch die Sachen, die ich so gesehen habe. Ich kann mich auch nicht ganz genau erinnern, aber ich weiß, dass ich schon lange das machen wollte. Aber, und da muss ich sagen, da war der junge Luv sehr, sehr intelligent. Ich habe mir gedacht, Bro, okay, du kannst nicht diese Videos machen, weil deine Stimme ist noch das Stimmbruch-DLC gab's noch nicht. Pass auf, du machst dich zum Affen, warte ab. Deswegen habe ich auch nichts gemacht, weil das wäre so ein ganz schlimmes League of Legends, FIFA-YouTube-Ding geworden, das will keiner sehen. ich wollte es halt ganz lange machen, aber ich glaube, das ist auch was vielen so ein bisschen fehlt. Heutzutage wahrscheinlich weniger, aber damals, wie machst du das? Wie fängst du an und so weiter und so fort? Dann habe ich halt Schule fertig gemacht. Dann wusste ich, wie viele andere auch, nicht, was man machen soll nach der Schule. Habe ich Fachabi gemacht, weil ich keinen Plan hatte. Und dort habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich heute auch noch befreundet bin. Und der hat schon damals YouTube gemacht. Und mir so ein bisschen geholfen, in diese Richtung zu kommen. Und dann, weil so diesen Drang, sich mitzuteilen, über Animes so Takes zu haben oder irgendwie Hauptsache, also so dieses ganz einfach gedachte Tobi-Theorien spinnen, das wollte ich auch irgendwie so in der Art machen. Und dann hat das halt angefangen, dass ich ja mit 18 dann so Videos angefangen habe. Damals waren es noch viel One Piece Kapitel Reviews, weil damals hat jeder One Piece gemacht. Irgendwie gab es nichts anderes außer One Piece Videos. Und ja, dann hat sich da über die Jahre viel entwickelt.
Und wer war damals so dein Lieblings-YouTuber? Kannst du dich noch dran erinnern?
Das ist schwer.
Wer dich so richtig inspiriert hat?
Boah, ist echt schwer. Ich weiß gar nicht, was ich damals alles geschaut habe. Ich habe sicherlich mal dann ein bisschen früher Gigok oder so geschaut. Das fand ich ganz nice. So in die Richtung. Ich weiß gar nicht, welche YouTuber alle noch am Start waren. Ey, ist echt schwierig.
Ja, aber ich glaube, Gigok war damals ja auch schon. Der, also der ist jetzt ja immer noch groß. Und damals war der halt auch schon, glaube ich, mit der Größte.
Ja, ja, das war schon so.
Also die drei, also Gigok, Joey und Connor, die ja auch zusammen den Trash-Taste-Podcast machen, die haben das ja wirklich so ein bisschen geebnet.
Ja, die beiden kannte ich noch nicht. Ich habe da nur ab und zu diese Season-Reviews von Gigok geschaut. Die fand ich ganz, ganz nice. Aber die anderen beiden kannte ich damals noch nicht. Aber man hat ja hier und da auch so YouTuber gehabt, auch im deutschen Raum und so. Ja. Ich habe auch damals sowas wie A-Crane geguckt, was die für Videos machen und so. Ne, man war halt ein bisschen jünger. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt so ein Vorbild war oder interessant, so dass man das auch in die Richtung machen wollen würde. Aber ich hatte halt immer, ich wollte halt gerne über diese, weil das halt auch so in diesem Alter war, dass viele nicht mehr so gerne über solche Sachen gesprochen haben, ne, Anime und so, hatte man halt irgendwie so den Wunsch gehabt, das irgendwie sich mitzuteilen oder so. Und dann, ich glaube, da kam das so ein bisschen mehr her, dass ich da voll Lust hatte, diesen Kanal zu starten.
Und dann mit 18 fingst du mit dem Kanal an, hast dann währenddessen dein Fachabi gemacht?
Genau. War,
Fachabi gemacht. Und wann war so der Zeitpunkt, wo du das denn, ich gehe davon aus, dass du das jetzt Fulltime machst?
Ja, Fachabi gemacht, Wirtschaftsfachabi, Spoiler Alert, ich bin sehr, sehr schlecht in Rechnen, Mathematik und so. Ich habe das nur gemacht, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen sollte. Und mein Cousin das auch gemacht hat, deswegen hat sich das angeboten. Ja, wie gesagt, ich habe es gemacht, 11. Klasse, dann hat es so ein bisschen angefangen. In der 12. Klasse würde ich schon sagen, habe ich viel, viel mehr Fokus auf YouTube gesetzt als auf Schule, was eigentlich keinen Sinn gemacht hatte, weil damals war es jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, du kannst davon leben oder so. Aber ich habe dann das halt so weiter durchgezogen, weil ich da Bock drauf hatte. Aber ich habe mit meiner Mutter so ein Gespräch gehabt und gesagt, dass sie mir vertrauen soll, dass ich das versuchen möchte. Wenn es nach einem Jahr nicht klappt, dann ist gut und so. Aber ich habe dann sofort nach dem Fachabi versucht, das hauptberuflich zu machen. Ich hatte noch längst nicht das Geld, alleine leben zu können. Aber hat sich dann entwickelt. Ich habe halt ein bisschen auf mich selbst gewettet und ja, hat sich gelohnt, sag ich mal so.
Stark. Weil, also auch wirklich stark von deinen Eltern, also von deiner Mutter, dass du das Gespräch hattest und sie dir dann auch wirklich dann, ja, dich dann unterstützt.
Ich habe das 18 Jahre gesammelt, weil ich nie Scheiße gebaut habe, glaub mir. Ich habe mir das, geearnt, diesen einen Take habe ich mir geearnt.
Mama, du weißt, ich habe noch nie in meinem Leben etwas Schlimmes gemacht. Bitte.
Meine Mutter ist echt chillig und wenn ich ihr sage, vertrau mir, dann vertraut sie mir auch so. Deswegen, da habe ich auch sehr viel Glück gehabt. Das hätte mit anderen Eltern vielleicht schwieriger sein können, aber da habe ich zum Glück keine Steine in den Weg gelegt bekommen. Wobei ich das verstehe, weil wenn so dein Kind zu dir kommt, gerade Schule fertig gemacht und sagt dann, ich möchte im Internet Geld verdienen, ne, kann man als Elternteil schon verstehen, dass man sagt, nee, mach lieber Studium, Ausbildung oder so, das macht schon Sinn, aber ja.
Ja, also ich bin am Überlegen, wie ich reagieren würde als Vater. Ich glaube, ich wäre schon vorsichtig.
Ja, die Frage ist aber, wenn du jetzt Vater wirst und dein Kind in diesem Alter ist, in dieser Generation, in der wir jetzt leben, weißt du, dann würdest du auch nochmal das Ganze anders angehen. Weil du ja weißt, was das alles ist und so. Ich glaube, wenn man jetzt oder vor 5, 6 Jahren Eltern.
Mein Kind würde im Metaverse was machen.
Ja, das war nicht schlecht.
Man merkt, welches Thema dich aktuell beschäftigt.
Ach, das ist doch überall im Internet. Man kommt nicht drum herum. Metaverse, ey, was ein Dreck. Aber egal. Kevin, du willst doch bestimmt was sagen.
Ich will immer was sagen, die Leute kennen mich doch. Nee, aber wenn du jetzt auf deine bisherige Laufbahn als Content Creator zurückblickst, was würdest du denn sagen, weil du gehörst ja inzwischen schon zu den Größten im deutschsprachigen Raum, wo liegt denn der besondere Reiz in deinem Content? Wenn du jetzt auch so zurückblickst, was hat gut performt, was hat nicht gut performt, wo hast du so deine Nische gefunden und wie hast du es geschafft, dich in diesem hart umkämpften YouTube-Feld zu etablieren?
Schwierig. Also natürlich ist One Piece immer ganz gut gewesen zu Anfangszeiten, weil One Piece halt ein Anime oder Manga ist, der sehr, sehr stark im Zuschauer das Interesse weckt, was passiert als nächstes, was könnte dies und jenes bedeuten. Und da sind auch viele Zuschauer, die dann danach suchen. Deswegen war das ein gutes Sprungbrett. Also war jetzt nicht intended oder so, weil ich habe One Piece hart gefühlt zu der Zeit. Der Grund, warum ich weniger One Piece gemacht habe, dann irgendwann, war, weil ich zu viel One Piece gemacht habe und das einfach zu viel wurde und ich mir dachte, Bruder, ich kann jetzt nicht nochmal über das und das Thema reden, was ja für jeden frei ist, wie er es möchte, aber bei mir war das halt damals so. Da kam halt Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, ich glaube, das hat keiner so intensiv behandelt, so zu dieser Zeit, wie ich das gemacht habe, so im deutschen Raum. Deswegen, Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, deswegen, man gewöhnt sich daran, dass der eine dann immer wieder und wieder was dazu macht. Und ich denke mal, dass ich das auch ganz ordentlich gemacht habe und auch, weil ich halt auch selbstständig zu der Zeit schon war, immer recht fix. Und ich glaube jetzt die letzten Jahre, was sich dann ausgezeichnet hat, hoffe ich jedenfalls, dass ich, keine Ahnung, dass es vielleicht so von einem Kreativen so in der Form nicht gibt, wie ich die Videos verpacke mit dem Humor oder wie ich das angehe. Ich glaube, das hat viel, viel geholfen. Ich glaube, die Formate haben natürlich auch gut mitgeholfen. Aber ja, keine Ahnung, ich bin bis jetzt immer so den Weg gegangen, wo ich dachte, dass es ganz nice ist, so Content zu machen, so damit ich zufrieden bin mit dem, was ich mache. Deswegen auch aktuell die Pause, damit ich ein bisschen gucken kann, dass ich das irgendwie aufs nächste Level hebe. So, und das, weiß nicht, vielleicht ist das so der Appeal. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig aus meiner Position, das so wiederzugeben, was vielleicht für die Leute ganz nice ist an den Videos.
Ja, also ich könnte da einfach mal, ich könnte dir mal paar Lobeshymnen entgegennehmen.
Sind wir auch authentisch?
Nee, ja, natürlich. Ey, ich, was? Im Vorfeld haben wir schon gesprochen, ich wurde als Fake betitelt. Aber nein, was ich glaube, dein USP ist, sind halt so dieses, deine Videos sind halt sehr locker. Deine Videos sind locker, lustig. Beispielsweise deine In-Minuten-Zusammenfassungen, die sind ja sehr entspannt. Mhm. Also du gibst schon den Inhalt wieder, so wie der halt auch ist. Also man hat einen Informationsgehalt, aber du verpackst das halt sehr witzig und sehr lässig und triffst damit halt diesen jugendlichen Zeitgeist. Halt auch deine Formatreihe Ehre genommen. Also schon der Titel halt. Ja. Ne? Das ist halt Jugendsprech. Und ich glaube, das ist so dein USP, dein Unique Selling Point für die Leute, die nicht wissen, was USP bedeutet. Bisschen Marketing, Corporate
Sprechblabla. Danke.
Ja, ich glaube, das ist halt das, was halt echt sehr gut ankommt und dich nochmal von anderen Leuten so abhebt. Also, das ist so.
Wo du gerade das Wort Jugendsprech benutzt, merkst du denn bei dir, dass deine Community mit dir mitwächst? Oder sind das dann so von Schonen zu Schonen, dass du eher ältere, eher jüngere Leute ansprichst? Wie ist so deine Zielgruppe aufgestellt?
Ja, man hat hier und da immer so ein paar Leute, wo man weiß, dass die damals schon am Start waren und heute immer noch, was halt so 6 Jahre sind. Die müssen ja irgendwie gealtert sein.
Ja, das ist cool.
So. Naja, aber es ist ja generell ganz einfach auf YouTube. Deswegen ist immer ganz komisch, dass Leute sich beefen oder sonstiges passiert, wenn der eine zum anderen sagt, du hast eine Kinder-Community. Weil im Endeffekt, wer soll die ganzen Videos schauen? Es werden immer Leute sein, die ein bisschen jünger sind und viel, viel Zeit haben. Das ist auf YouTube generell so. Dann halt noch Anime ist für viele interessant. Ich kann das auch gar nicht richtig einschätzen, ob vielleicht heutzutage für viele Junge auch der Entry Point in Animes so Videos sind, weil die das vorgeschlagen bekommen, kann ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Aber natürlich auch Ältere, so wie wir, die immer noch so Animes gerne verfolgen und dann auch vielleicht eine andere Meinung hören wollen oder ein Video schauen wollen, was mit Anime zu tun hat, aber nicht eine Folge ist oder eine Review. So was Lustiges, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ist halt ein Mixmax, aber es werden halt immer so jüngere Zuschauer sein, weil es eben YouTube ist. Aber klar, trotzdem, Ältere sind immer dabei.
Denkst du denn, wenn jetzt so ein aufstrebender Content-Creator oder jemand, der gerne auf Social Media ist, Blogger und so weiter, zuhört, würdest du dann sagen, es liegt tatsächlich dann eher an deiner Art, an deinem Humor, wie du das aufgebaut hast, dass du nach dir, nach deinem Bauchgefühl gegangen bist, als an dem, ich sag jetzt mal, an dem, warte, jetzt fehlt mir das richtige Wort, am richtigen Inhalt, also dass das jetzt perfekt recherchiert ist oder super krass bis ins kleinste Detail geht, sondern wirklich eher so, mach dein Ding.
Ja, das würde ich generell jeden sagen. Wenn man mit YouTube anfängt, ist es meistens sowieso ein bisschen Kopierspiel, weil du dich ja irgendwie orientieren musst und das gehört irgendwie dazu, das ist irgendwie normal, aber man sollte dann irgendwann so schauen, dass man so für sich einen Weg findet und das macht, was man gerne macht und nicht das macht oder ein Video manchmal sieht man halt, ein kleinerer YouTuber macht ein Video, das geht dann vielleicht ein bisschen ab für seine Verhältnisse, und dann macht er meistens ein Video, was fast genauso ist oder das gleiche Thema, weil er halt glaubt, dass es wieder funktioniert, was natürlich sein kann, aber da, ich finde, man sollte sich nicht so sehr daran aufhängen, sondern einfach versuchen, so geilen Scheiß zu machen, mit dem man selbst zufrieden ist. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, aber viele scheitern auch an der Anfangsphase, weil ganz am Anfang, ich hatte das erste Jahr auch nicht monetarisiert gehabt, und ganz am Anfang wirklich, du musst einfach nur so ein bisschen in dieses Sprechen reinkommen, wie du das präsentierst, wie du mit deiner Stimme arbeitest, wie du Sachen bildlich darstellst und so weiter und so fort. Also am Anfang, daran scheitern vielleicht echt viele, weil die einfach nicht durchhalten möchten und sofort, keine Ahnung, 10.000, 20.000, 50.000 Abonnenten haben wollen. Aber am Anfang, finde ich, ist eigentlich nur wirklich Training. Und das war für mich nie ein Problem, weil für mich war das sowieso ein Hobby. Ist es immer noch, aber ne, vermischt sich halt mit Arbeit. Aber zu Anfang war es eh nur ein Hobby. Und das sollte man immer so sehen. Weil YouTube heutzutage ist ja wirklich nur, oder sehr viele gehen ja mit dem Mindset dran, ich will jetzt ein großer Influencer werden, ich will jetzt viel Cash machen und so weiter und so fort. Aber finde ich schade, weil YouTube halt so eine Plattform ist, die so viele Variationen an verschiedenen Leuten bietet, die halt so ihre Leidenschaft teilen. Weil das finde ich immer am interessantesten, wenn du in ein Video schaust und richtig merkst, dass diese Person richtig leidenschaftlich dabei ist und das richtig gefällt. Das sind immer so die Videos, die ich am liebsten schaue.
Kann man auf jeden Fall nur so unterschreiben. Lustigerweise, auch als du es angesprochen hast mit Dragon Ball Super, kann ich definitiv bezeugen, weil ich war auch super, super tief in Dragon Ball Super drin. Und ich habe halt den amerikanischen Content, also vor allem Kanzenchu und so, konsumiert. Und trotzdem warst du immer in meinen Recommendations drin.
Ja.
hast du auf jeden Fall gut gemacht. Was mir aber aufgefallen ist, auch nach dem, was du jetzt so ein bisschen erzählt hast, der deutsche Markt jetzt im Bereich Influencer, also Content Creator, Social Media und so weiter, alles mal zusammengefasst, ist sehr, sehr schonenlastig. Also sowohl im Anime-Gaming-Bereich, wo dann hauptsächlich solche Mobile-Games wie One Piece oder Dragon Ball Z Dokkan Battle beleuchtet werden, als auch im Anime-Bereich selbst und im Manga-Bereich. Warum stehen wir Deutschen aus Sicht eines Content Creators, warum stehen wir so sehr auf Shonen? Warum wird ausgerechnet Shonen so mega stark als Content Creator abgedeckt? Ist es nicht sogar ein bisschen schade, dass andere Genres dann zu kurz kommen?
Ich glaube, Shonen, ich weiß definitiv, was du meinst, dass bei uns eigentlich Content generell zu Battle Shonen viel, viel größer ist und auch geklickt wird. Ich würde aber sagen, Shonen generell sind einfach interessanter für die Leute, weil damit arbeitet ja auch die Jump. So, das ist ja, was Battle Shonen dir geben, ist so ein, du verfolgst es und du hast dieses Klassische, was wir eben angesprochen hatten. Tobi-Maske. So, wer ist dahinter? Du hast gerade bei Battle Shonen ein sehr starkes Verlangen danach zu wissen, wie es weitergeht oder wie es weitergehen könnte. Und weil diese Serien das so auslösen, glaube ich, ist dieser, oder hat sich dieser, wenn man es Markt nennen möchte, entwickelt, dass viel One Piece, viel Naruto, viel Dragon Ball da ist. Und wir merken das mehr als Deutsche, weil wenn Amerikaner irgendein Video macht zu Rented Girlfriend oder was auch immer und das abgeht, der hat ja ein viel größeres Spektrum, weil viel mehr Leute Englisch sprechen. Mhm. Ich glaube wirklich, wenn irgendjemand sich da hinsetzt und irgendwie zu na gut, Jojo ist auch ein bisschen schon, aber Jojo hat es auch ein bisschen hart in der Anime-Community, in der deutschen. Aber wenn jemand sich hinsetzt und wirklich so andere Serien nimmt, aber das geil verpackt, wird das funktionieren. Weil mittlerweile gibt es viele Leute, die sehr gerne Content konsumieren und verschiedene Serien schauen. Also Attack on Titan hier, irgendein Romance-Anime da, irgendwie ein ganz anderer Anime hier und dort und so. Aber jemand muss da wahrscheinlich den Weg finden, das irgendwie zu richtig zu vermarkten. Ich meine, ich merke das ja selber. Battle Shonen Dings Zeugs kommt immer ein bisschen besser an als andere Sachen. Aber das habe ich schon gemerkt, dass es am Kommen ist. Dass es wirklich stärker am Kommen ist.
Echt krass. Also hätte ich nicht gedacht. Also meine Auffassung ist halt auch, also was ich so bemerkt habe, Battle Shonen, das ist halt die deutsche erfolgreiche YouTube-Szene, Anime-YouTube-Szene. Das ist halt einfach, die behandelt die ganze Zeit nur Battle Shonen, One Piece, Naruto, Bleach, whatever, Jujutsu Kaisen. Deswegen bin ich echt überrascht, dass du sagst, dass du denkst, dass sogar ein Seinen, ein gutes Video über einen Seinen-Titel auch erfolgreich werden könnte, so wie die Shonen.
Ich glaube schon, es muss irgendwie jemand das richtig nice machen und auch kontinuierlich, dass man sich den Namen merkt und dann immer wieder mal reinschaut.
Hättest du Bock drauf?
Ja, ist
oder immer, bist du eher so der also, Battle-Shonen-Typ?
Zum einen, ich bin, wie du sagst, schon eher so dieser Battle-Shonen-Typ, weil ich finde die einfach so geil. Das war immer so, das ist heute so. Aber ich mag natürlich auch andere Serien. Ich würde schon sehr, sehr gerne mal Videos zu anderen Titel machen. Aber ja, es ist trotzdem schwierig. So, ich tue mir da auch schwer, jetzt irgendwie dann einen Weg zu finden, das richtig geil hinzubekommen. Aber ich glaube schon, dass man das hinbekommt, wenn das Video richtig geil ist. Weil, wenn du dir das anschaust, die Zuschauer, die sind ja auch so irgendwie, die kennen das ja auch nicht anders. Wir haben ja nur diesen Battle-Shonen-Content. Ich will jetzt niemanden auf den Schlips treten oder so, aber mir fällt keiner ein, der das jetzt lange kontinuierlich macht, diese andere Richtung. So.
Ja, es gibt wenige, die sich in dem Feld aktuell austoben oder probieren. Was mir jetzt sofort eingefallen wäre, also nicht, dass ich das irgendwie von dir fordere oder so, aber was so ein fitting Match ist, deine Zusammenfassungsvideos, wo du wirklich so in die Tiefe gehst und das Ganze auch erklärst, so auf deine eigene humorvolle Art, das mal mit einem Mystery-Anime, wo du dann wirklich so aufdecken kannst, wann kam der Twist, wann wurde der Mörder oder was auch immer das Mystery-Element war, wann wurde es aufgedeckt und so. Das würde ich mir, glaube ich, auch sehr unterhaltsam, sehr geil vorstellen. Aber klar, in erster Linie muss es darum gehen, was du persönlich am unterhaltsamsten findest.
Ja, deswegen bieten sich halt Battle Shonen sehr, sehr gut dafür an, weil vom Verlauf, die sehr, sehr ähnlich sind und gut runter zu erzählen sind. Er kämpft gegen den, haha, hihi, dort, irgendein Meme oder so, das float ein bisschen besser als jetzt, wenn man so ein Mystery, ich gucke aktuell Monster, wenn ich mir vorstellen würde, Monster zusammenzufassen, wüsste ich gar nicht, wie ich das angehe, weil ich alleine 2-3 Minuten verbrauchen müsste, um irgendwas, einen Zusammenhang zu erklären. Ich muss einen Zusammenhang erklären, das ist halt bei dem Format manchmal so ein bisschen schwieriger. Also manche Titel bieten sich halt einfach nicht dafür an. Aber ja, auf jeden Fall, so für andere Titel wäre das schon ganz cool, wenn man vielleicht dann den einen oder anderen so ein bisschen näher führen könnte für sowas. Aber hey, ich habe Code Geass und Guru Nagano gemacht, das zählt. Das sind Mechas, das zählt. Ey, ich habe Evangelion-Minuten gemacht, ihr braucht mir gar nichts erzählen.
Das wollte ich gerade sagen, dass du ein Evangelion in Minuten doch gemacht hast. Ja, stimmt. Und das ist ja wirklich...
Ja, das war.
Aber daran merkst du ja auch einfach, du kannst das ja jetzt richtig vergleichen. So ein richtig weirder, verwirrender Titel, wie da so das Skript ist und die Recherche etc. zu jetzt einem, weiß ich nicht, Wano-Arc.
Da habe ich es tatsächlich sehr, sehr stark gemerkt, weil gerade bei Eva merkst du, dass halt einige leider geschaut haben, ohne den Anime zu schauen. Ich wiederhole es immer wieder. Für mich sind Anime Minuten so ein bisschen Rewatch-Erfahrung. Du hast den Anime geschaut und schaust dir mal so eine Zusammenfassung an, um so ein bisschen nostalgischer zu sein mit dem Titel, so ein paar lustige Jokes zu haben und sowas. Aber du hast halt gemerkt, dass bei Eva einige geschrieben haben, was ist das denn für ein Drecks-Anime und so. Weil das Problem ist, ich kann in diesen Zusammenfassungen, ich kann diese Sachen, die in Eva drin sind, wie Szenen gezeigt worden sind und so weiter und so fort, so ganz viele Sachen kann ich gar nicht darstellen, weil es halt eine Zusammenfassung ist. Und gerade Eva ist halt ein Anime, der sehr stark auf dich wirken muss, weil allein ich habe den 2-3 Mal geguckt und habe gedacht, was ist das für eine Kacke? Was ist das für ein Drecks-Anime? Und beim 4. Mal dachte ich mir, Bro, das ist ja Top 15 Anime bei mir oder so. Es ist halt, manchen Titel ist halt ein bisschen schwierig.
Ja, es braucht ein bisschen, bis es klickt.
Ja, auf jeden Fall.
Wie lang hast du jetzt für so ein Eva in Minuten-Skript gebraucht? Und für einen, weiß nicht, Naruto in Minuten-Skript?
Ja gut, Naruto-Minuten ist schwierig, weil das ist ja ein bisschen länger her, da habe ich das noch ganz anders angegangen. Der Prozess jetzt ist viel, viel länger, als ich den damals gemacht habe. Ich hasse auch die alten Minuten-Videos, ich finde die richtig räudig, richtig schlecht, ich würde die gerne remaken. Aber ja, Eva ist sowieso viel, viel länger, weil ich schaue mir alles nochmal an. Also ich lese auch keine Zusammenfassung dafür, ich schaue mir immer alles an, weil manchmal hast du halt so coole kleine Gags in, selbst wenn es nur ein kleiner Gag ist, so einen kleinen Einblender, den du gut verwenden kannst, schaue ich mir trotzdem das alles an, weil ich das so für mich geil wiedergeben möchte. Da bin ich so ein bisschen mit Vegeta-Stolz am Herangehen. Aber ja, Eva dauert halt lange. Ich muss mir alles, also bei Eva war es wirklich ganz schön, weil ich muss mir alles anschauen, schön und gut, aber dann auch alles. Ey, Bruder, Eva ist so, du kannst es gar nicht erklären, es ist so verwirrend, das war so schwer, das irgendwie wiederzugeben, dass es leicht für den Zuschauer ist. Also, Eva ist immer ein ganz, ganz anderer Fall gewesen als von den anderen Videos.
Ja. Also, wer eine Vorstellung davon haben möchte, wie tief Eva gehen kann, der geht mal auf evageeks.org. Das ist eine Community, die ein eigenes Wikipedia geschrieben hat. Und das geht so tief da rein mit Screenshot für Screenshot, Szenenanalyse für Szenenanalyse. Das ist heftig.
Aber Eva ist auch so verwirrend, dass man wirklich inhaltsrelevante Informationen kriegt man in einem Zeitgang.
Ja, ja, ja,
dann kapiert man erstmal, was in der Show so passiert. Das sind Hintergrundwissen.
Oh, Mann.
Aber das Gute ist, in dem finalen Reboot-Film haben die das ja jetzt endlich mal im Hauptkanon halt präsentiert.
Ich habe damals Eva geschaut und dann habe ich mir so ein Eva-Lore-Video angeschaut. Also jetzt nicht so die Charaktere und warum die sich so und so benehmen, sondern nur, wie die Lore im Anime aussieht mit Lilith kommt hier von da und zwei Eier. Ihr wisst Bescheid, ihr habt diese Phase auch durch, okay? Ja. Und dann, ich gucke das so, Ach so.
Ja,
das habe ich ja nicht mal im entferntesten im Anime bekommen oder mir ist es nicht aufgefallen, dass das so erklärt worden ist. Also sowas wie Eva, das ist wirklich sehr, sehr einmal. Ich dachte früher mal gedacht, das wäre so voll der overrated Teaser, weil es halt damals gelaufen ist und mehr ist es nicht, aber ist krass, ist sehr, sehr krass. Also vor allem wie heutzutage immer noch Anno richtig zugeschoben wird, dass er seine Zuschauer depressiv machen möchte, obwohl ich finde, es gibt eigentlich, also Eva hat eine sehr, sehr positive Story, wenn man sich damit befasst. Ja. Oder für den Zuschauer eine positive Message.
Und ich glaube, man kann so 1000 Knickse und Chapeaus an die Marketingabteilung von Eva einfach machen, weil die Idee, dass sie etwas so tiefgehendes, verwirrendes, komplexes mit einfach unglaublich viel Fanservice verpacken und dadurch trotzdem halt die Verkaufszahlen von einem Battle-Shonen hinbekommen, das ist halt Meisterleistung auf jeden Fall. Wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt, dein krassestes Video, also dein am besten performances Video ist das Naruto in 19 Minuten Part 1. Mhm. Ist zum einen schön, jetzt wo wir wissen, dass Naruto tatsächlich auch so dein Beginn als Anime-Fan darstellte. Aber wenn du so zurückblickst, auch mal für die Zuschauer und die Zuhörer, damit die jetzt so wissen, wie es so hinter den Kulissen bei dir abgeht, was fließt alles in so ein Video rein? Du hast jetzt gerade schon erzählt, du guckst dir die ganzen Sachen nochmal an, aber dann kommt ja wahrscheinlich auch noch der Schnitt, du nimmst mehrere Takes auf, du setzt verschiedene Szenen, Bilder, Memes mit rein. Also wie, wenn man sich jetzt deine Erfolgsgeschichte mit dem Naruto-Video anschaut, wie ist das zum Beispiel entstanden?
Ganz zu Anfang aller Minuten ist ja so entstanden, dass ich mir, ich habe das erste Video war Dragon Ball Tunnel der Kraft in 6 Minuten, was ich gemacht hatte, weil ich mir damals den Verlauf des Turniers aufgeschrieben habe für andere Videos und da hatte ich das halt irgendwann mal gehabt, dachte ich mir, okay, schneide ich das irgendwie so cool zusammen in so ein Video und dann habe ich mir halt gedacht, weil Dragon Ball Classic in der Erinnerung von vielen sehr verschwommen ist, was ich sehr schade finde, dachte ich mir, mache ich mal so ein Video, damit man so ein bisschen auffrischt und merkt, hey, es war nicht nur Son Goku, wo man ab und zu den kleinen Pullermann sehen konnte, es war auch Son Goku, der gegen Piccolo gefightet hat und das war ziemlich nice. Und so hat das dann angefangen, dass ich dann ein Video nach dem nächsten gemacht hatte. Im Fall von Naruto habe ich den Manga gelesen, immer was aufgeschrieben. Das ging dann, also es waren ja schon so lange Sessions, wo ich ein Manga-Band nach dem nächsten geschreddet habe und was aufgeschrieben habe. Dann habe ich aufgenommen. Ich nehme immer so auf, dass, wenn ich was verkacke, ich spreche so lange, bis ich es kann. So, also das ist dann wirklich, dann habe ich gesehen, da, die ganze Zeit. So nehme ich dann auf und dann schneide ich es halt zurecht. Dann geht es in den Cut rein mit den ganzen Folgen. Da gehe ich die Folgen durch, was ich vom Material brauche, weil ich den Manga hatte. Ich habe den Manga gelesen, dann nehme ich den Anime. Ja, und dann, ich weiß nicht, ich schreibe mir das auf, mir fällt manchmal was ein. Manchmal gebe ich vorher irgendwie ein Naruto-Memes und so oder eine Anime-Insert-Memes und komme dann vielleicht so auf Ideen, schreibe mir ein paar Sachen auf und so. Und ja, dann float das halt. Es ist halt schwierig, so wiederzugeben, dass es jetzt einer irgendwie vielleicht als Inspiration nehmen kann oder so, weil das kennen wahrscheinlich auch viele andere Content-Creator, das entwickelt sich halt einfach, wie man das dann
aber
so
vielleicht
angeht.
Weniger der Aufwand, sondern eher die Zeit. Also wenn jetzt dein Fan dann am Schluss 19 Minuten Video geballert bekommt, dann sitzt du da dran.
Das ist immer unterschiedlich. Also das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde schon sagen, dass ich die größte Zeit gerade im letzten, vorletzten Jahr nur für YouTube aufgewendet habe und wenig anderes gemacht habe. Mhm. Weil ich mich auch letztens daran zurückerinnere, dass ich das Zorro-Video gemacht habe, also Zorros ganze Story in einem Video, hatte ich den letzten Schliff, also nicht das ganze Video, sondern nur den letzten Schliff, also noch ein bisschen vom Video. Dann saß ich da von 10 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens am nächsten Tag. Das war auch ein Grund, wo ich mir gedacht habe, dass ich mal lieber eine Pause machen sollte. Ist nicht immer so, aber kann halt passieren. Also ich hab schon sehr, sehr viel Zeit in YouTube investiert.
Krass.
Ist halt immer unterschiedlich, ne? Das wechselt sich immer ab. So ein Teil von einem Shonen in Minuten kann viel, viel länger dauern als zum Beispiel so ein Akamega Kill in Minuten, was auch lange dauert, aber nicht im Verhältnis zu einem anderen Video.
Und wie ist denn so diese Entstehungsgeschichte von deinem Ehre genommen Format? Wie ist das entstanden?
Ich hatte irgendwie Lust gehabt, so Szenen zu nehmen von mehreren Animes, auch damit ich mal andere Titel nehmen kann. Ich hatte, glaube ich, im ersten Part sogar Jojo drin. Ich habe davor nicht so viel Jojo gemacht. Das war so die Idee, dass ich da, wie gesagt, mehr Titel wiedergeben kann oder interessant machen kann für Zuschauer. Und ich hatte auch Bock, ein paar Synchronclips zu machen. Und das hat sich halt dann besser angeboten für das Format. Da habe ich einfach irgendwelche Szenen genommen, die so krass waren, die dann reingepackt. Und dann hat sich das von ganz allein entwickelt, dass ich da immer ein Intro habe, dass ich dann von den Zuschauern die Recommendations nehme, welche Momente ich reinnehmen soll. Und also Ehre genommen ist ganz, ganz schwer zu erklären, weil das so ein Teil in meinem Gehirn ist, der absolut abgespaced ist und so entsteht das, ist das Format entstanden, mehr oder weniger.
Also ist Ruff, also ist Eric genommen so ein, so das Ruffy-Format, würdest du sagen?
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, meine Views sind ja auch ein bisschen so ähnlich, ne, wenn ich jetzt so Minuten was zusammenfasse oder dieses Ehre genommen ist ja quasi in Minuten Light, dass ich halt einen Moment habe und den zusammenfasse und halt mich drüber lustig mache, aber halt, das geht halt ein viel, viel, viel kürzer. Ich glaube, mittlerweile ist in Minuten so ein bisschen mehr das, das Trademark geworden.
Okay. Und generell, welches deiner Videos ist so dein Favorite? Hast du da eins, woran du direkt denken musst?
Kakashi-Minuten, weil Kakashi ein geiler Charakter ist und das, glaube ich, ganz clean geworden ist, aber viele Charakteranalysen, die ich gemacht habe. Also so ein bisschen, ich habe ja nicht nur Haha-Videos, sondern auch so ein bisschen, wo ich zeigen wollte, warum der Charakter so krass geschrieben worden ist, was so sein Drive war und warum er dies und jenes gemacht hat. Da sind solche Videos wie das Video zu Madara, zu Obito, auch Kakashi. Ja, und auch das von Sasuke, auch wenn das sehr, sehr alt ist und nicht so nice ist wie heutiger Stuff, aber das sind auch Videos, die ich sehr, 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 sehr wichtig finde. Die ich sehr, sehr mag und die ich auch ein bisschen öfter bringen möchte, aber manchmal ist es ein bisschen schwierig, was Tiefgründigeres zu schreiben, wenn du die ganze Zeit in diesem Comedy-Modus drin bist. Ja.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Vorbereitungszeit da auch einfach höher ist, ja, oder? Als für so ein In-Minuten-Video.
Bei den Videos muss ich das fühlen. Da muss ich einfach fühlen und wenn ich den Vibe nicht habe, dann ist es schwierig, ja. Und auch ein Video, ich habe ein Video gemacht, wo ich über alle Animes rede, die ich geschaut habe, in einem Video so kompakt gemacht. Das fand ich auch ganz
gut. Wie lange
geht
das? Heißt,
das schaue ich sofort nach. Ich glaube, das hieß Ruffy Exposed seinen Anime-Geschmack oder so. Das ging 39 Minuten.
Knackig, sehr knackig.
Und wie viele Animes war das zu dem Zeitpunkt?
Das werden fast um die 100 gewesen sein. Irgendwie sowas, ja.
Okay, mit Film, ne?
Nee, Film habe ich rausgelassen. Nur Anime-Serien.
Okay.
Ja, Film.
Jetzt müsste ich mal überlegen. Kevin, weißt du, wie viele
Animes du geschaut? Nee, ich habe früher My Anime List gepflegt und dann irgendwann ist es mir so durch die Hände gerutscht, aber ja, okay. Es sind einige.
Warte mal, ich guck mal nach. Ich guck mal bei mir nach. Das wird mich
Das Ding ist, My Anime List zählt nicht, weil bei My Anime List sind die Titel die alle in Staffeln gegliedert. Das heißt, du schaust Attack on Titan und hast 5 Einträge.
Ja.
Attack on Titan, Staffel 1, Stimmt. 2, 3, Part 1, Part 2, 4, Part 1, Part 2. Ja.
Ne? Ich habe mal nachgeschaut. Bei mir wären das 280, aber man müsste da dann noch Filme abziehen und dann halt Staffeln, ne? Ja, deswegen, weiß nicht, würde ich da auf 200 kommen vielleicht?
Die 3 Regale hinter mir, das linke davon, sind nur Anime.
Wow, nur Anime? Dann war das auf jeden Fall nicht billig, das Regal.
Ja.
Wenn das nur Anime sind.
Aber manchmal
Animes. Manchmal,
oh, sagt der Richtige. Manchmal tatsächlich, also von Raubkopien bin ich tatsächlich gar kein Fan mehr. Ich habe das letzte Mal in meinem Leben vor 2008 oder so eine Raubkopie von irgendwas konsumiert und habe irgendwann gesagt, das will ich kann ich moralisch nicht mit mir vereinbaren. Deswegen, ich kaufe tatsächlich, aber wenn ich dann merke, eine Staffel ist mir in Deutschland einfach viel zu teuer oder auf viel zu viele Parts aufgesplittet, dann importiere ich halt aus England, wo du meistens so komplette Boxen dann für 15 Pfund oder so bekommst, weil halt einfach der englischsprachige Anime-Markt, wie du schon sagtest, der ist so viel größer und dann gehe ich den Weg, ja.
Ja, ich auch tatsächlich sehr, sehr lange nicht mehr. Ich vermisse zwar die guten alten YouTube-Part 1, Part 2, Part 3 Folgen, weil das Zeiten, weil das einfach lustig ist. Nee, aber heutzutage hat man ja zum Glück viele, viele Anbieter. Also, ja. Kannst ja fast alles irgendwo schauen, außer die Server stützen ab. Aber ey, das kann man bei Tech und Titan verkraften.
Ja, das stimmt. War ja ein Erfolgsrezept auf jeden Fall. Apropos Erfolgsrezept. Wenn ich jetzt zu einer Schule gehen würde, wie wird man Content Creator? Dann würde wahrscheinlich.
Dann bist du schon falsch.
Ja, erstens das, aber zweitens würde wahrscheinlich der Berater oder der Lehrer würde sagen: Ja, du brauchst eine geile Beleuchtung, ein Greenscreen, eine fette Kamera. Und dann kommt da Ruffy, der 5 Jahre lang ohne Facecam gescreent hat und trotzdem irgendwie mega erfolgreich wurde. Wie ist das denn so entstanden? Also, woher kam diese bewusste Entscheidung, ich mache das alles, ohne mein Gesicht zu zeigen?
Ja, gut. Der Anfang halt, man weiß ja nicht, wohin das geht. Deswegen, da war es halt eher klar für mich, dass ich das hinter der Kamera mache. Früher war das ja auch nur, du machst eine Review, hast ein Bild kurz in nicht mal in Photoshop, sondern in GIMP gemacht von irgendwie so einem Charakter so. Und dann schreibst du die Zahl rein vom Kapitel, wie das halt damals war. Und ja, da hat es halt alles so angefangen. Und dann, wo das so mit Video-Editing angefangen hat, hatte ich da auch nicht so an die Facecam gedacht, dass das sinnvoll wäre. Auch zu Dragon Ball Super Zeit nicht, weil da war ja auch alles so super schnell. Und wenn du die Review hast, dann wollen die Leute ja so sehen, was passiert ist in der Folge. Und ich kann ja so nochmal Szenen hervorheben und so sagen, das und das ist, könnte das und dies heißen. Sowas halt, im Stream war das dann auch nicht nötig, weil da ging, das ist ja sehr Podcast-heavy gewesen, diese Dragon Ball Talks und One Piece Talks, die ich hatte. Dann, als Dragon Ball Super weggefallen ist, das, was für mich das Beste war, was mir hier hätte passieren können, habe ich mir halt gedacht, okay, wie gehst du jetzt weiter voran, weil das war eine ganz andere Zeit. Das war, du hattest Review, Preview, Spoiler, Fragen, also 4 Uploads for free gehabt in der Woche. Ich meine, die Videos sind nicht auf dem Standard wie heute, aber du hattest 4 Uploads und du musstest dir gar keine Gedanken machen, was du für Videos machst. Dann ist das alles weggefallen. Und da habe ich überlegt, wie gehe ich das jetzt an? Was mich dann, glaube ich, dazu geführt hat, dass ich diese tiefgründigeren Videos, nenne ich sie mal, gemacht habe und anderer Stuff, dann später Anime Minuten und so weiter und so fort. Und da war das halt gar nicht nötig, weil ich sehr angefangen habe, sehr viel zu editieren und mit so Szenen, mit editierten Zeug, also jetzt, was ich so im Photoshop gemacht habe oder so. Und da brauchte ich halt keine Kamera. Das ist ja diese Anime. Du brauchst auch heute theoretisch keine Kamera, um Anime-Videos zu machen. Dann war es aber irgendwann so, dass ich was Neues, Frisches haben wollte. Dass ich was Geiles hinzufügen wollen würde. Und ich war ja eh schon bei einem Punkt, wo ich wusste, okay, du wirst dieses YouTube-Ding länger machen. Du weißt nicht, wie lange, aber das wird auf jeden Fall nochmal Bestandteil sein von deinem Leben in den nächsten Jahren. Deswegen ist es auch scheißegal, dass Leute wissen, wie du aussiehst. Was sowieso heutzutage nicht so wichtig ist, weil Internet ist ja so groß wie nie. Und da habe ich halt dazu entschieden, mein Gesicht zu zeigen und dann so die Videos zu machen. Also ich hatte nie so einen großen Grund, wo ich gedacht habe, dass ich mein Gesicht nicht preisgeben möchte auf YouTube. Ich wollte halt irgendwann die Facecam dann nice integrieren und dann habe ich mich halt dazu entschieden, das zu machen.
Ja, viele haben ja dann zum Beispiel vor ihren Talks noch so in die Kamera rein moderiert, einfach um so eine Identifikation, um so eine Verbindung zur Community herzustellen. Bei dir ist die Community ja trotzdem stetig weitergewachsen. Wie hat die denn dann den Face-Reveal angenommen? Also war das so, hast du gemerkt, das ist eigentlich total Nonsens gewesen, da so ein riesen Ding draus zu machen, oder wurde es tatsächlich von der Community gefeiert?
Ich wurde absolut gecancelt. Nein, Spaß. ich weiß nicht, ob ich da so ein riesen Ding draus gemacht habe. Ich weiß nicht. Ich habe, also anfangs, wo mal der Kanal mehr gewachsen ist, dann gab es ab und zu mal immer wieder so Fragen, willst du dich mal zeigen, wie du aussiehst und so weiter und so fort. Aber dann in dieser letzten Phase, dieses letzte Jahr, bevor ich mich gezeigt habe, da war das halt fast gar nicht mehr präsent. Da hat das halt fast niemand interessiert, weil die interessieren sich ja mehr so für die Takes, die ich abgehe, für die Videos, die ich mache. Gerade bei diesem Content ist es ja eher interessanter, was gesagt wird und nicht wer das sagt. Also ich habe mich dann gezeigt und optimalerweise viel Potenzial für neue Memes bekommen für meine Videos, und das war eigentlich alles, was zählt. Also das war das Wichtigste. Na, es ist halt echt cool, weil ich kann immer noch die Videos so machen, wie ich sie mache, aber ich kann es halt noch ein bisschen, ich kann noch ein bisschen mehr Gewürz reinhauen mit der Facecam. Nur ab und zu gibt es immer so ein paar Leute, was ich immer. Na, es ist YouTube, deswegen, es ist nicht schlimm oder so. Aber manchmal denke ich mir, ich mache ein 20-Minuten-Video, was voll editiert ist, und habe eine Greenscreen-Szene oder eine Facecam-Szene drin, und dann wird geschrieben, so, du hast dich gezeigt, du hast das Video versaut, wegen einer Szene. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber sonst, also Negatives gab es da nicht, eher nur Positives. Ich habe ja auch angefangen zu streamen auf Twitch, und da ist ja auch ein bisschen einen lockeren Umgang mit den Leuten und so. Ist auch mal nochmal ein bisschen was anderes, was auch nochmal vielleicht so ein bisschen Abwechslung mit reinbringt.
Als jemand, der da so groß geworden ist wie du, und du hast es ja gerade schon angesprochen, Hate-Kommentare sind ja unvermeidlich, gerade bei YouTube. Wie geht man denn persönlich damit um? Wie schafft man es, wenn man das erlebt hat, was du jetzt in den letzten Jahren erlebt hast und so groß geworden ist? Wie wächst man daraus, anstatt sich davon unterkriegen zu lassen?
Ja, also ich weiß nicht, zum einen, nach einer Zeit ist es halt so eine Sache, die einen, also mich jedenfalls, nicht mehr so trifft. Ich habe immer versucht, wenn mal Negatives reinkam, ich kann ja mich glücklich schätzen, dass ich nie so einen richtigen Shitstorm hatte oder so übertrieben negative Wellen abbekommen habe. Aber ich habe dann immer versucht, so ein bisschen was rauszuziehen aus manchen Sachen. Zum Beispiel, du redest viel zu schnell oder so. Ich dachte mir mal, ja, das sind so Hate-Kommentare und gut ist. Aber Ja, da habe ich mir das irgendwann zu Herzen genommen, so ein bisschen. Das hat mir auch dann geholfen. So, obwohl das ein negativer Kommentar war. Das gilt natürlich nicht für alle, weil wenn einer schreibt, du bist ein Punkt, 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 dann hilft dir das nicht weiter, obviously. Aber aus manchen Sachen, die negativ sind, kann man irgendwie schon noch was rausziehen. Aber ja, abgesehen davon, außer von den Standardkommentaren, die du bekommst, dass du ein dies und das bist, die sowieso im Spam-Ordner landen, hatte ich zum Glück nicht so krasse negative Wellen abbekommen.
Also ich finde den Face-Reveal-Step von dir halt auch echt clever. Also, weil man sieht ja jetzt gerade, Content-Creator wollen halt mit der Community, die wollen sich halt näher kommen. Die Community einfach durch Twitch ist das halt echt extrem geworden, dass man halt dann denkt, oh, der Content-Creator, das ist ein Kollege von mir, ein Freund, ein Kumpel. Und das schafft man halt nur, wenn man sich zeigt. Ne? Also nur eine Stimme kann zwar sexy sein, wenn man eine sexy Stimme hat, eine sexy Podcaster-Stimme, aber man kann halt eher mit dem Gesicht was anfangen, weil man sieht dann die Mimik etc. Ja. Und das finde ich halt deswegen, finde ich, das war schon ein guter Step von dir und dann auch gleich das zu kombinieren mit deinem Twitch-Kanal. Das finde ich echt gut. Was machst du denn da für alle, die das nicht wissen? Also was machst du auf deinem Twitch-Kanal?
Oh, Twitch-Krise, ganz tolle Krise. Es gibt gar kein Content mehr, ist ganz, ganz schlimm. Ja, also da labere ich halt, wenn immer irgendwas Neues gedroppt wird, dann redet man halt darüber oder man hat vielleicht was zum Anschauen, Quizzes und so. Auch Twitch ist sehr, sehr locker. Ich versuche noch so ein bisschen was zu finden, was man vielleicht fest dann immer wieder und wieder machen kann. Ich meine, ich bin schon über ein halbes Jahr auf Twitch, aber ich habe da noch nicht so Fuß gefasst wie auf dem YouTube-Kanal. Sehr, sehr spontan in den Streams. Aber ich glaube, das passt auch zu Twitch, weil Twitch hat man halt sehr oft einfach nebenbei auf. Man macht irgendwas und dann hat man den Stream auf und dann labert er da irgendwas. So,
also Second
Screen. Ja, genau. Ja, das ist sowieso in unserer Zeit ganz, ganz schlimm geworden. Wir leben in einer Generation, wo Menschen nicht essen können ohne ein YouTube-Video. Es ist ganz schlimm, Bro. Es ist ganz, ganz schlimm.
Bist du auch so?
Ich bin leider auch so, ja. Es ist sehr, 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 sehr schlimm, wirklich.
Ja, also ich habe auch letztens, oder hast du das heute oder gestern gepostet? Was denn? Dein Reaction-Video von
gestern,
Attack on Titan.
Ja, gestern.
Ja. Wow, wow.
Ja, aber ey, ich muss sagen, das hat mich mitgenommen. Ich hatte nicht so gute Laune gehabt an dem Tag, aber das Opening und die Folge hat mich echt mitgenommen. Das ist wirklich krass. Da bin ich noch wirklich ein Zwölfjähriger, was das angeht.
Ja, und mit so einem Content näherst du dich halt einfach der Community, ja, weil das ist halt einfach so ein ungefilterter Einblick in Ruffy halt. Und deswegen ist dieses Face-Reveal und dass du auf Twitch gegangen bist, echt ein cooler Step gewesen.
Das hat mein Manager gut eingefädelt, den Promo-Move. Bald kommt das erste Rap-Album raus und ich mache auch bald eine Pizza. Deswegen könnt ihr euch vorbereiten, da kommt noch einiges auf euch zu.
Ey, die Thunfisch-Pizza von Capital Bra ist richtig lecker. Ich wollte sie aus Prinzip nicht kaufen, aber die ist richtig lecker.
Ich habe mir heute ohne Scheiß von Carpi die Salami-Pizza gekauft. Ja.
Ey, nee, ich war monatelang auf der Suche nach der perfekten Thunfischpizza, weil ich finde, dass die alle zu lasch schmecken. Und dann habe ich gesehen, dass er Creme Fraiche mit drauf macht und ich liebe Creme Fraiche. Dann dachte ich, okay, let's give it a try. Und die ist echt gut. Aber die macht er ja auch nicht persönlich. Er druckt ja nur seinen Namen drauf.
Doch, Kevin.
Nein.
Er macht die persönlich. Und noch ein bisschen Tilidin drauf.
Aber die ist. Aber sagen viele, dass sie gut sein soll von Carpi, die Pizza. Ich habe die noch nicht ausgetestet, aber viele meinen die sehr, sehr, sehr gut.
Bevor Justin sich unserem sagenumwobenen Haiku stellen muss, noch eine schöne Abschlussfrage, weil jetzt haben wir es hier viel über Community, Face Reveal, Twitch und so weiter gehabt. Als Content Creator liegt dein Fokus ja logischerweise auf deinem Content. Bei dir sogar noch krasser, weil du machst diese Zusammenfassungen, die viel Recherche benötigen. Das heißt, diese ganze Zeit, die du eh schon aufwendest, um Content zu kreieren, vereinnahmt dich eigentlich komplett. Wie gehst du mit dem Social Media Game um? Wie viel Zeit nimmt Social Media für dich noch zusätzlich ein? Wie viel Bock hast du auf Social Media oder wie wenig?
Ja, also so Twitter benutze ich ja eigentlich fast nur zum Shitposten. Da poste ich ja eigentlich nur irgendeinen Stuff, den ich so irgendwie in einem Video jetzt habe oder irgendwie irgendwas ist aktuell. Da macht man sich halt so ein bisschen lustig. Ich nehme das ja nicht so ernst. Und Instagram benutze ich ja gar nicht. Würde ich gerne, aber ich habe keinen Bock, Fotos zu machen. Das muss ich zwar ändern, aber gerade weil das auf YouTube so viel Zeit einnimmt, bin ich da in diesen anderen Bereichen nicht so krass unterwegs, muss ich sagen.
Das heißt, du hast deine Community tatsächlich auch so ein bisschen ohne Social Media nur über die Plattform selbst, also nur über YouTube selbst aufgebaut.
Ja, das würde ich schon sagen. Ich habe ja auf Twitter, glaube ich, 20.000 Follower oder so. Das ist ja vom Verhältnis schon krass. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass als Deutscher ist es viel schwieriger, Twitter-Follower zu bekommen als irgendwie Englischsprachiger. Es ist total hart.
Hm.
Ja, das ist halt ein kleinerer Markt, ne? Ja. Und dann auch noch die Nische Anime. Also auf jeden Fall. Und dann performen ja auch eher so Low-Hanging-Tweets, nenne ich die einfach mal. Die performen am besten. Einfach, also eigentlich Shitposting,
das, was du meinst. Beste Shitposting.
Hier, aber du meintest ja schon, du machst gerade eine YouTube-Pause, wenn die Pause zu Ende ist. Auf welche Projekte von dir können sich denn deine Fans freuen?
Ja, also ich habe jetzt nicht so viel Neues geplant, abseits dessen, dass ich mir wahrscheinlich das ein oder andere Cosplay zu viel bestellen werde in den nächsten Wochen und die integrieren werde in die Videos und das super cringe wird, aber ist egal, cringe verkauft sich, das werdet ihr feiern, ihr werdet sehen. Aber abseits dessen, mir ging es eigentlich nur darum, irgendwie die Sachen, die ich aktuell habe, ein bisschen nicer noch hinzubekommen. So, ich habe jetzt nicht so viel Neues, also ganz, ganz Neues geplant, weil das kommt auch einfach so von sich aus. So, das kann man nicht so einplanen, jetzt eine neue Idee zu haben, das kommt dann irgendwann und dann habe ich vielleicht irgendwie wie so ein ganz neues Format am Start oder so, weiß ich nicht. Aber ja, mir ging es ein bisschen, weil die letzten zwei Jahre war es sehr, sehr stark von Video zu Video zu Video zu Video zu Video und du hast gar nicht Luft gehabt, um irgendwann mal zu überlegen, wie du das und das anders angehst und ich dachte, ich mache mal die Pause im Januar. Ich habe die letzten Januar alle mitgenommen, wo alle eure Lieblings-Influencer weggegangen sind, weil es nicht so viel Cash regnet wie im Dezember. Da dachte ich mir, diesen Januar nehme ich mir auch mal ein bisschen frei. So, ja.
Seid ihr gegönnt? Ganz ehrlich.
Alles sehr nett, danke. Ja, es ist sowieso, also wirklich, dass da so viele Leute mal drüber diskutieren, dass Leute im Januar weggehen. Es ist so scheißegal. Geht doch im Januar weg, als wäre das so schlimm.
Ja. Ja, die wissen halt monatelang jetzt nicht, was sie zu tun haben.
Die können doch mal ein Buch lesen.
Die können
mal
ein Buch
Wann
lesen.
Wann kommt das Buch von dir, Raffi?
Das Buch, boah, das wird krass. Also das wird so wie die Bücher, die Erin im Keller gefunden hat.
Der deutsche Anime-Milliardär.
Ja, Buch weiß ich nicht. Also Buch wird wahrscheinlich nicht geplant sein, außer vielleicht 100 Minecraft-Tricks von Raffi erklärt oder 100 Fortnite-Tricks. Das wäre dann eine Sache, die kommen kann.
Aber nur mit Comic dazu.
Nur mit Comic dazu, ja, auf jeden Fall. Der eigene Manga kommt auch bald. Der wird sehr, sehr wild.
Und selbst gezeichnet,
natürlich selbst gezeichnet. Auf Togashi angelehnt.
Aber sind das denn geile Zeichnungen? Also Hot Take von mir, Togashi ist jetzt nicht doch, der beste Künstler,
finde ich. Er ist sehr gut. Das Problem mit Togashi ist, es gibt viele, viele Memes zu seiner Zeit, wo er Problems hatte mit seinem Rücken oder Dragon Quest gezockt hat. Mhm. Man weiß ja bis heute nicht, was Sache ist. Und da gab es halt sehr viele Seiten, die sehr, sehr scheiße aussehen. Hunter hat einen sehr uniken Style, der anders ist. Und ich verstehe, wenn man ästhetisch nicht so schön findet wie in One Punch Man oder was anderes. Aber Hunter hat auch, finde ich, sehr, sehr, sehr großen Charme in Zeichnung. Also ich finde, das Meme ist mal so ein bisschen zu sehr präsent.
Hunter hat halt einfach Charakter. Die Zeichnungen haben Charakter. Mhm. Aber das ist halt schon manchmal hart. Es gibt ja einfach diese Szene, diese Seite, wo man halt nur Text sieht und dann halt die Hintergründe sind halt einfach weiß. Aber ja, das ist halt Togashi, der arbeitet nicht gerne mit Assistenten, der hat gesundheitliche Probleme und der hat halt auch nicht mehr, muss man auch ehrlich sagen, den Drive.
Der Bruder hat zwei Top-Shonen gecraftet, das musst du dir mal vorstellen. Nicht einen, zwei.
Back-to-back. Das ist das Ding. Back-to-back einfach. Yu Yu Hakusho auch. Kevin, hast du geguckt?
Wurde mir schon tausendmal empfohlen, aber habe ich noch nie geguckt.
Mach das.
Ja, mach das.
Mach das. Oh,
ich sag auch mal so, dass das krass ist.
Ist das nicht basically einer der ersten Isekai-Anime ever?
Yu Hakusho?
Nee. Oder verwechsel ich den gerade?
Ja, okay, er wehrt halt
ja, genau. Er ist nicht in der gleichen Welt.
Okay, stimmt.
Ja.
Es zählt nicht. Isekai-Anime ist Digimon.
Weil dann könnte man sagen, dass Bleach also danach gehen würde, dann könnte man sagen, dass Bleach auch, weil Ichigo stirbt ja auch. Und wird dann zum Shinigami.
Ja, das ist ein bisschen anders. Ich weiß, was du sagst, aber das ist ein bisschen anders. Egal, Mushoku Tensei ist eh gut in Isekai, deswegen brauchen wir gar nicht reden.
Also ich bin kein Isekai-Fan, bin ich ehrlich.
Ich auch nicht, sind
also
wir alle nicht.
Wieso
sind wir alle nicht, aber ich habe alle gesehen.
Haben wir schon ein paar Takes dazu gemacht.
Aber Jobless Reincarnation ist schon gut gemacht. Also manchmal muss ich echt weggucken.
Ja.
Und weghören, weil das ist schon grenzwertig.
Es ist sehr grenzwertig, ne? Aber
was du kannst pervers,
zum einen oder anderen sagen, dass man halt aufbaut, weil der Anime sehr stark zeigen will, was er für ein schlechter Mensch gewesen ist wegen den Umständen und dass er das am Ende dann checkt. So, aber ja, I get your point, also 100%. Da mache ich es den Bruder, da bin ich ganz weg. Ich muss mal kurz auf Toilette, damit ich mir das nicht reinziehen muss.
Ja, definitiv.
So, jetzt stellen wir uns hier unser imaginäres Jingle vor, das vielleicht irgendwann mal noch kommt. Ey, ja, es haben sich Leute beschwert, dass vor unserem Haikyuu kein Jingle kommt. What? Okay.
Ich kann es verstehen. Wir machen's. Weil dieses Haikyuu, wir machen doch so, wir geben uns ja Mühe mit den Haikus, ne? Und wir rattern die einfach so ab, weil wir so, wir finden das so ein bisschen cringy, aber ist halt auch lustig. Aber wir zelebrieren das ab jetzt. Ab dieser Staffel werden die Haikus zelebriert. Deswegen jetzt ein ganz geiles Jingle kommt jetzt.
Vielleicht. Vielleicht ab Folge 2.
Doch, Kevin, okay. Musst du machen. Musst du machen.
Gut.
So, jetzt kommt mein Haiku und Ruffy, danach bewertest du das. Okay? Mhm.
Haiku no Toki.
Also, get in the robot, ich bin das allerletzte, omedetto.
Was ist hier gerade passiert?
Erstens, was meine ich?
Evangelion.
Und das ist halt witzig, ich musste so schmunzeln, als wir dann auf einmal angefangen heute über Evangelion zu reden. Dieses Mal nicht Jojo, sondern Evangelion, der andere Podcast-Anime von uns. Und dass ich dann halt wirklich ein Haiku dazu habe. Das fand ich halt ein bisschen funny.
Das war Zufall?
Das war Zufall, wirklich. Ich habe das ja davor vorbereitet.
Warte mal. Ja. Stimmt ja, seid ihr die Jojo-Heunis. Ihr habt ja sogar Jojo als Bild. Was ist denn, Kevin, du zuerst, was ist dein Lieblingspart?
4.
Oh, ein Mann! Ein Mann. Okay, Justin?
Der zweite Mann kommt jetzt. 4.
Laber, ey, das ist ja geil. Ja. Endlich war Leute für Geschmack. Sehr schön.
Ja. Du auch, bei dir auch?
Auf jeden Fall 4. Auf jeden Fall. Yoshikage Kira, my man.
Es gibt keinen krasseren, wholesome Anime. Also wirklich dieser ganze Aufbau, dass du zum einen diese Mystery hast, diese Murder-Mystery-Story und sowas catcht mich immer.
Und einfach Slice of Life auch einfach, ne? Diese Kombination.
Die Folge mit dem Alien. Ja. Lachkick.
Und man weiß immer noch nicht, was ist.
Ist er ein Alien?
Ist er
ein Alien?
Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
Ja, gib dein Take-up. Ist er ein Alien?
Der Dude?
Ja.
Er ist ein Alien. In meinem Herzen ist er ein Alien. Okay.
In meinem Herzen ist er ein Weirdo.
In meinem Herzen ist er ein weirdes Alien. Beides kombiniert.
Nee, aber 4 ist wirklich geil. 4 ist auch bisher der einzige Part, den ich komplett mehrmals geguckt habe. Die anderen Parts haben alle so ihre Stärken. Und dann bin ich halt so in dem Mindset, wo ich sage, okay, jetzt will ich noch mal Jotaro versus Dio schauen. Oder jetzt will ich noch mal den Kampf von Giorno gegen Diavolo.
Aber du würdest schon lieber Jotaro und Koichi gegen Kira schauen. Das würdest du schon lieber schauen.
Ja, der Kampf ist halt auch geil. Wobei, es gibt viele im Netz, die pissig sind, auch einer meiner besten Freunde, die lieben auch Part 4 bei alles, aber die sind pissig, dass Jotaro den Final Win, also den Last Move, den Kill Move sozusagen bekommen hat.
Also am Ende nochmal diese Sabordo zu hören, das musste sein, das musste einfach sein.
Aber eigentlich kriegt
Part 4 schon krass.
Dieser Krankenwagen doch den letzten Win, ne? Also,
technisch gesehen müsste von Kida noch ein Isekai-Anime rauskommen, weil er durch ein Laster gestorben ist.
Das wäre ein geiles Spin-off, darauf hätte ich Bock.
Death Note, kannst du dir anschauen, ist Death Note.
Kira ist sowieso mein Lieblings-Villain in JoJo, definitiv.
Du weißt doch, Platz 1, natürlich Kira. Ist er der beste Villain, du weißt doch, wem er basiert, oder?
David Bowie.
Ja, das ist gnadenlos.
Ich finde David Bowie so gar nicht mal so geil, aber das wäre unwholesome, deswegen sage ich das jetzt mal lieber nicht. Es geht in eine ganz schlimme Richtung, so wollen wir doch nicht den Podcast enden. Also.
Ah, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Das war sehr lustig heute. Raphael, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Abrechnung pro Minute dann bitte an justin@animehodo.de.
Auf einmal kriege ich jetzt von allen möglichen Mails.
Ich schreibe dir das. Ich schreibe dir diese Rechnung. Ich ziehe dir das ab. Das wird teuer für dich. Das wird richtig teuer für dich.
Ach, ey, du weißt doch, ich verdiene die Anime-Millionen. Ey, Anime-Millionen.
Das sieht man am Hintergrund.
68 Minuten bei dem Stundensatz, das ist schon ganz schön heftig. Ja.
Nein, ey, ich habe zu sagen, dass ich dabei sein durfte. Also, was ist der chillige Grund?
Vielen, vielen Dank.
Ja, echt cool. Hat mir auch echt Spaß gemacht, auch dich ein bisschen besser kennenzulernen. Warum du Animes so feierst und wie
Na, ich feiere Animes nicht, das ist nur eine Masche, dass ich Geld verdienen kann. Mist, Animes egal.
Ach, du hast Bock einfach auf die Community, ne?
Nee, nur aufs Geld. Nee, nur aufs Geld, also Animes ist mir egal.
Wann verkaufst du dein Badewasser?
Badewasser? Ist schon unter der Hand. Ja? Auf den Straßen.
Ist schon. Ey, Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Kevin, Ruffy, echt nochmal vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich aufhören.
Jo, dann bis in 2 Wochen. Haut rein und macht's gut. Ciao, ciao.
Jo, tschüss.
Ciao und tschüss.